Deutschlandfunk Kultur. Fazit. Mit Marietta Schwarz.
Und wir blicken einmal mehr heute nach Chemnitz, ein Jahr nach dem tödlichen Messerangriff. Was ist in den letzten 12 Monaten passiert in der Stadt? Wie hat sie sich verändert? Das haben sich heute sicher viele Chemnitzer gefragt bei ihrem selbstorganisierten Bürgerfest. Eindrücke von dort gleich hier bei Fazit. Brennende Wälder im Amazonasgebiet, was bedeuten sie für die indigenen Völker, die dort leben und über die nur selten gesprochen wird? Ein Gespräch mit dem Ethnologen Wolfgang Kapfammer. Die Akademie der Künste fragt, wie man ein Erbe bewahrt, das per se eher flüchtig ist, immateriell. Es geht um Tanz, die Entwicklung der letzten 100 Jahre im Tanz und was davon übrig bleibt. Der 26. August, also morgen, ist der Jahrestag der tödlichen Messerattacke in Chemnitz. Wir erinnern uns alle an das Ereignis am Rande des Stadtfestes, das folgenreich war, rechte Demonstrationen auslöste, rassistische Übergriffe, eine heftige politische Diskussion. Für die Organisatoren war das ein Grund, dieses Jahr nicht zu feiern. Ein Bürgerfest gab es dann aber doch an diesem Wochenende von einem eigens gegründeten Verein. Sicher eine gute Entscheidung, denn die Rechten gingen am Abend auch auf die Straße, allerdings deutlich weniger als erwartet. Nadine Lindner, Sie waren heute in Chemnitz unterwegs. Wie haben Sie denn den Tag erlebt?
Also im Kern war es am Nachmittag einfach ein schöner Sommernachmittag, den man in der Chemnitzer Innenstadt verbringen konnte. Es waren 10 Bühnen in der ganzen Innenstadt verteilt, 100 Bands, 40 DJs, vor allem aus der Region rund um Chemnitz waren Künstler eingeladen. Jetzt keine großen Namen, aber das war auch gar nicht der Ansatz, den der Verein der Chemnitzer Bürger gewählt hatte. Es war dann eher auch wie ein Stadtfestival organisiert, das auf Musik und Kunst setzt. Jetzt nicht so sehr so ein Stadtfest, wo man irgendwie Zuckerwatte, Riesenrad und alles Mögliche hat. Aber die Organisatoren waren ganz zufrieden mit dem Besucherzuspruch. 67.000 Menschen waren in den letzten 3 Tagen da. Nächstes Jahr wird es eine Neuauflage geben. Und Sebastian Thieswald, der Pressesprecher des Bürgervereins, der hat noch eine ganz besondere Botschaft auch an die Bürger von Chemnitz ausgesandt.
Liebe Chemnitzer, unterstützt uns. Versucht doch mal, eure eigene Stadt dort einfach nach außen anders darzustellen. Nämlich so, wie wir sie an 364 Tagen im Jahr wahrnehmen. Als eine attraktive, friedlich, fröhliche Stadt.
Ja, also da möchte man was entgegensetzen. Und es gibt noch einen kleinen musikalischen Eindruck. Die Mozart-Kinder haben gespielt. Das sind Chemnitzer Jugendliche, die Stipendien für Musikunterricht bekommen haben. Und auch nachher viel Applaus. Ja, das war eine der Bühnen in Chemnitz. Zusätzlich gab es aber am Nachmittag noch ein Gewerkschaftsfestival. 7.500 Menschen waren dort. Annette Louisanne und die Spider-Murphy-Gang waren da. Und am Nachmittag merkte man dann aber schon, wie sich so dunkle Wolken zusammenzogen, sprichwörtlich. Denn viel Polizei war dann präsent wegen der anstehenden Demos.
Genau, am frühen Abend gingen dann die Rechten auf die Straßen. Angekündigt war eine Demonstration von Pro Chemnitz. Aber es gab auch Gegenproteste, oder?
Ja, bei Pro Chemnitz waren 1.000 Menschen angemeldet und laut Polizei kamen dann am frühen Abend ab 18.30 Uhr 450 Menschen dorthin. Das ist also deutlich weniger als erwartet. Und wenn man es mit den anderen Zahlen vergleicht, 67.000 und 7.500, einfach deutlich weniger als bei diesen Veranstaltungen. Schwerpunkt der Redebeiträge bei Pro Chemnitz war die Bedrohung durch kriminelle Ausländer. Aber auch dem Staat wurde die Legitimität gänzlich abgesprochen, weil er die Deutschen nicht mehr schützen kann. Eine Gegendemo war da, auch, ich würde sagen, in ähnlicher Stärke. Es waren ungefähr 300 Leute und die wollten im Ganzen dagegenhalten und Paroli bieten.
Mit Blick auf die Ereignisse des vergangenen Jahres, wie würden Sie denn die Stimmung in der Stadt insgesamt beschreiben?
Das ist die Frage, die ich eigentlich jedem meiner Gesprächspartner, den ich heute getroffen habe, gestellt habe. Und ich habe völlig unterschiedliche Antworten bekommen. Auf der einen Seite sagt man, es ist gut, weil es gibt jetzt so einen zivilgesellschaftlichen Ruck. Da passiert jetzt auf einmal mehr Leute engagieren sich, gehen auf die Straßen. Aber ich habe auch ein längeres Gespräch geführt mit einer SPD-Landtagsabgeordneten. Die hat mir nochmal beschrieben, wie schwer das ist, mit den Leuten zu reden, zu diskutieren. Die sagen, sie wollen ihr beschauliches, ruhiges Chemnitz zurück, wie es vor ein paar Jahren war. Und die geben den Flüchtlingen die Schuld für die Unruhe. Ich habe auch mit Ausländern, Migranten gesprochen, die schon lange in Chemnitz leben und die sagen, sie werden jetzt öfter schräg angeschaut und wenn man sich die Reden anhört, die bei Pro Chemnitz heute zu hören waren, die schütten da ganz massiv Öl ins Feuer und ja, treiben die Leute da auch so ein bisschen auf die Bäume.
Einer hat mit seinem Wegzug heute aus der Heimatstadt gedroht, und zwar Felix Kummer. Das ist der Sänger der Band Kraftklub, die das Konzert Wir sind mehr letztes Jahr initiierte. Der Felix Kummer meinte, wenn die AfD nach der Wahl in die Regierung kommt, bin ich weg. Aber Schwarz-Blau in Sachsen ist jetzt wirklich unwahrscheinlich, oder?
Ja, es ist unwahrscheinlich. Es ist sehr unwahrscheinlich, kann man auch sagen. Aber es ist nicht gänzlich ausgeschlossen, weil halt niemand genau weiß, wie die Ergebnisse am 1. September nächsten Sonntag um 18 Uhr dann tatsächlich aussehen werden. Und mich hat dieses Interview, das durchaus lesenswert ist, in der Hannoverschen Allgemeinen Zeitung, kann man das nochmal finden, hat mich dann doch überrascht, weil wenn man den Namen Kraftklub hört, dann denkt man ja vor allem an ihr eines Lied aus dem Jahr 2012, wo ich hier nochmal einen kurzen Ausschnitt habe. Tja, ich will nicht nach Berlin,
das war die
große Zeile, mit der sie bekannt geworden sind, und jetzt heißt es, Mensch, ich schmeiße hier in Chemnitz meinen ganzen Lokalpatriotismus hin, gehe nach Berlin. Ich habe fast das Gefühl, er hat es nicht richtig ernst gemeint, aber ich war doch überrascht, und eigentlich waren ja Kraftklub auch diejenigen, die immer die Chemnitz-Fahne hochgehalten haben und zum Beispiel letztes Jahr das Wir sind mehr Konzert mit 60.000 Menschen dann halt auch auf die Beine gestellt haben.
Nadine Lindner über den heutigen Tag in Chemnitz, ein Jahr nach der Messerattacke beim Stadtfest. Seit Wochen stehen die Wälder im Amazonasgebiet in Flammen, was Brasiliens Präsident Bolsonaro kaum gekümmert hat. Über dem 3000 Kilometer entfernten Sao Paulo schwebte eine schwarze Wolke. Die Welt starrte auf die Bilder der Feuersbrünste. Bolsonaro verbat sich Einmischung aus dem Ausland. Aber jetzt ist der Druck offenbar doch so hoch geworden, auch durch den G7-Gipfel in Biarritz dieses Wochenende, dass Brasiliens Regierung zumindest Löschgerät entsendet. Es geht ums Weltklima. Es geht aber auch, und das soll uns hier interessieren, um die Existenz der indigenen Völker im Amazonasgebiet. Wolfgang Kapfhammer ist Ethnologe und immer wieder in diese Region gereist. Guten Abend, Herr Kapfhammer.
Guten Abend.
Über die indigenen Völker wird ja auch jetzt wieder im Zuge dieser Waldbrandkatastrophe recht wenig berichtet, Herr Kapfhammer. Die haben wohl keine richtige Lobby.
Das ist für Brasilien und gerade unter dem augenblicklichen Regime durchaus richtig. Und insofern ist es auch wichtig, das internationale Augenmerk darauf zu legen. Wenn Sie sich vorstellen, aus der Perspektive von Sao Paulo sind diese Käfer in Amazonien ein anderer Planet. Das ist für solche Leute unvorstellbar, dort überhaupt leben zu können und zu wollen. Das heißt also, innerhalb der brasilianischen Gesellschaft, und das hat auch sehr stark mit Klassen und, ich nenne das Wort mal, Rassenunterschieden zu tun, ist es tief verwurzelt, die Interessen dieser Leute im Hinterland, im Busch sozusagen, nicht nur zu missachten, sondern auch in aktiver Weise aus dem Weg zu schaffen. Was natürlich also an diesen Rändern, an diesen Grenzen, Fronteras, spricht man heute noch in Brasilien, so die in Amazonen voranschreiten, exzessive Gewalt oft herrscht. Mhm. Gewalt gegen die Natur, aber auch Gewalt gegen die Menschen, die in dieser Natur in angestammter Form leben und im Augenblick bedrohter sind denn je.
Wer ist das denn eigentlich? Wie viele sind das?
Das sind insgesamt in Brasilien, also da gehen die Schätzungen auseinander, das ist 600.000, 700.000 Menschen, wobei ich hier mich ungern auf eine Zahl festlegen lasse, weil die Selbstidentifizierung als indigen ist durchaus unterschiedlich und wird durchaus unterschiedlich von den Individuen gehandhabt. Es ist auf jeden Fall, und das ist wichtig, eine große Minderheit innerhalb der brasilianischen Bevölkerung, weit unter 1%. In Amazonien, wo der größte Teil der indigenen Völker lebt. Allerdings, und das ist der springende Punkt, hat diese numerische Minderheit immerhin, und das ist einer der großen politischen Erfolge der Indianerbewegung der letzten Jahrzehnte, Anspruch auf etwa 13% des Territoriums in Brasilien. Und das ist im Prinzip der große Streitpunkt, der immer wieder hochkocht zwischen konservativen Kräften und Indigenen.
Das heißt, es ist denen zu viel.
Es ist denen zu viel. Das geflügelte Wort ist Muita terra para poco Indio, also viel Land für wenige Indianer.
Wird diese Meinung der Konservativen denn von Bolsonaro beflügelt? Hat er sich da auch schon negativ geäußert?
Auf jeden Fall. Und zwar, es ist wichtig, sich vorzustellen, dass die augenblickliche Politik Bolsonaros im Grunde genommen illegale Strategien beflügelt. Die Indigenen genießen seit der Verfassungsreform 1988 das uneingeschränkte Recht auf ihre Ländereien und Territorien. Das sind diese Terres Indigenes. Sie besitzen nicht nur das Recht auf kulturelle Diversität, also auf eine indigene Lebensweise auf diesen Gebieten, sondern, und das ist im Auge der augenblicklichen Diskussion von immenser Bedeutung, es ist auch nach Artikel 231 der Verfassung, ich habe es extra nochmal nachgeschaut, illegal, jegliche Privatisierung, jegliche Veräußerung dieser Territorien in die Wege zu leiten. Was Voraussetzung wäre, die in dem jetzt beanstandeten Sinne zu nutzen, nämlich sie abzubrennen und darauf Rinder zu stellen. Außer es läge im Interesse der Indigenen selbst, was nicht unbedingt hundertprozentig auszuschließen ist. In manchen Fällen gibt es solche Bestrebungen durchaus, was aber im Allgemeinen natürlich wieder das Interesse und auch den Lebensweisen der indigenen Gemeinschaften steht.
Okay, das ist interessant. Also es gibt einige, die sagen, das wäre für sie gar nicht so schlecht, aber dazu müssen wir vielleicht noch mal kurz darüber reden, wie dieses Leben der Indigenen, vielleicht kann man es auch gar nicht so verallgemeinern, aber wie hat man sich dieses Leben der Indigenen im Regenwald vorzustellen? Sie waren da ja auch oft da.
Also man kann diese Frage in zweierlei Hinsicht beantworten. Und beides hatte eine bestimmte Konsequenz und beides zieht unterschiedliche Reaktionen und Diskurse aus, sagen wir mal, den industrialisierten Ländern nach sich. Man kann, und jetzt spreche ich zunächst mal, wie Bolsonaro spricht, ein altes Ziel der brasilianischen indigenen Politik wieder hervorholen, nämlich das Ziel der Assimilation von Indigenen. Das heißt also, der Zustand oder die Daseinsform Indigen ist eine, die überwunden werden soll. Es geht also darum, die Strategie zu fahren, indigene Identität und Lebensweise langsam aber sicher sozusagen auszuschleichen.
Also raus aus dem Wald, ja?
Raus aus dem Wald, und das wäre meine zweite Antwort. Tatsächlich ist es natürlich so, dass diese Assimilationsvorgänge in vielfacher Weise stattfinden. Sie haben gerade die Stadt erwähnt, also die Migration in die Städte ist natürlich aus vielen indigenen Gebieten im vollen Gange. Vor allen Dingen auch dadurch, weil die Indigenen ein Gefühl, eine Selbsteinschätzung mitbekommen haben, nämlich, dass sie nicht mehr Indigene sind, Indios, wie man in Brasilien durchaus noch sagen kann, sondern Arme. Das heißt, sie sind vom materiellen Wohlstand der sie umgebenden Gesellschaft ausgeschlossen. Und das ist ein starkes Motiv natürlich, auch in einer Situation, also wie ich sie selber kennengelernt habe, also wo durch starkes Bevölkerungswachstum der Druck auf die ja nicht endlosen Territorien, die ihnen zugeschrieben sind, stetig steigt, die Nahrungsversorgung innerhalb traditioneller Methoden immer schwieriger wird und schlicht und einfach chronischer Nahrungsmangel herrscht, der kompensiert werden muss, indem man in der Stadt einkauft, also indem man Sozialhilfe kassiert. All dies sind natürlich Entfremdungsprozesse, die sozusagen die kulturelle Resilienz, also diese kulturelle Diversität oder Differenz zu bewahren, immer schwieriger machen.
Und natürlich ein solcher Brand, der ein Reservat umgibt oder betrifft, sich dann auch auswirkt auf zum Beispiel Nahrungskette, auf Tiere, die dann einfach nicht mehr gejagt werden können.
Zum einen ist es schlicht und einfach so, dass die Waldbrände diese Territorien buchstäblich erfassen. Im Allgemeinen ist es aber so, dass man nach einer gewissen Dynamik vorgeht, die eigentlichen und oft sehr gewaltsamen Zusammenstöße und die auch in letzter Zeit wieder zugenommen haben, passieren bei der ersten Phase dieser gewaltsamen Erschließung, nämlich beim Eindringen von Holzfällern. Man muss sich immer wieder vorstellen, das ist auch nach brasilianischem Gesetz alles illegal, was hier gemacht wird. Und diese Stoßtrupps, die hinter bestimmten Edelhölzern her sind, gehen oft sehr gewaltsam gegen indigenen Widerstand vor. Es handelt sich hier um Morde, die passieren, wo indigene Anführer erschossen werden, wo politische Aktivisten um ihr Leben fürchten müssen. Zum anderen ist es ein schleichender Prozess der Entfremdung von der eigentlichen, von ihrer Waldumwelt. Das ist ein schwieriges Thema, weil man natürlich in Gefahr läuft, indigene Menschen in Anführungszeichen zu verurteilen, gefälligst dort zu bleiben, wo sie sind. Das ist nicht weniger problematisch, als ihnen vorzuschreiben, sie hätten sich gefälligst anzupassen. Aber es finden Prozesse statt, dass man das sehr komplexe Wissen um den Umgang mit der Waldumwelt verliert. Ein anderer amerikanischer Ethnologe hat das mal so genannt, wie man mit diesen lebendigen Logiken der Waldumwelt Amazonens umgeht.
Die brennenden Wälder im Amazonas und die Situation der Indigenen. Im Gespräch war das der Münchner Ethnologe Wolfgang Kapfammer. Ich danke Ihnen und schönen Abend.
Danke Ihnen auch, Frau Schwarz.
Schloss Rheinsberg, nördlich von Berlin, ist so etwas wie der Inbegriff von Idylle und Glück. Kurt Tucholsky schrieb dort sein Bilderbuch für Verliebte und Friedrich II. Soll dort nach eigenen Worten die glücklichste Zeit seines Lebens verbracht haben. Einmal im Jahr gibt es dort auch eine Ausstellung mit zeitgenössischer Kunst. Diesmal hat sich der Fotograf Thomas Florschütz mit dem Ort beschäftigt. Er wurde ja bekannt mit Fotos seines eigenen Körpers, später auch mit Architektur, Fotografie und der Körper und der Raum spielen auch in seiner Ausstellung Zwischenzeit in Rheinsberg eine Rolle, die Simone Reber für Fazit besucht hat.
Ein Glas mit Wasser, mal voll, mal halb voll, mal mit Eiswürfeln gefüllt, immer geschliffen und durchsichtig. Und doch verändert der Blick durch Glas und Wasser den blauen Hintergrund. In Rheinsberg hat Thomas Florschütz 3 Miniaturen mit diesem Motiv in das Eckzimmer zum See gehängt. Die Fotos verschieben die Wahrnehmung. Obwohl helle Jalousien die Fenster verschließen, verwandelt die Vorstellungskraft das Schloss am See in einen wasser- und lichtgefluteten Körper. Es geht um das Sehen in den Bildern von Thomas Florschütz.
Das Glas wirkt ja auch nochmal wie eine Linse, also wie eine zusätzliche Linse. So, es geht um den Ausschnitt des Auges, um den Ausschnitt der Kamera, um das Sehen durch eine zusätzliche Linse oder eine Trübung, unterschiedliche Ebenen von Fokussierung, die Umgebung oder die Kontur.
Neben den Bildern von Glas und Wasser hängen großformatige Fotos vom Palast der Republik. 2006 fotografierte Florschütz kurz vor dem Abriss das dunkle Innere des Gebäudes, an dessen Stelle nun das Stadtschloss wieder ersteht. Nur von einzelnen Strahlen der Wintersonne beleuchtet, wirkt der ausgeweitete Koloss wie ein nachglühendes Kraftwerk der Geschichte.
Es ist ja ein ganz rohes, entkerntes Gebäude, da war ja nichts mehr drin. Da gibt es noch Treppenaufgänge, da gibt es dieses Stahlskelett, was man von innen sieht, was an vielen Stellen mit Hunderten und Tausenden von Zeichen und Buchstaben, Pfeilen bedeckt ist, damit es dann irgendwie richtig demontiert wird. Damit man nicht die großen tragenden Elemente zuerst rausnimmt.
Im Rheinsberger Schloss fächert sich jetzt der ganze historische Bogen auf, vom Aufstieg Preußens bis zum Untergang der DDR. Der Kronprinz Friedrich erhielt das Schloss 1736 von seinem Vater als Geschenk, weil er sich in sein Schicksal gefügt und geheiratet hatte. 6 Jahre zuvor musste seine erste Liebe, Hans Hermann von Katte, den gemeinsam geplanten Fluchtversuch mit dem Tod bezahlen. In Rheinsberg ging der Kronprinz seiner Leidenschaft für die Kunst nach und bereitete seine Regentschaft vor. Thomas Florschütz blickt aus der Gegenwart zurück und schaut aus dem Inneren des DDR-Palastes durch halbblinde Fenster auf die Museumsinsel.
Interessant war für mich diese Spannung zwischen dieser inneren, sehr rohen, aber stabilen Struktur und diesen Blicken nach außen, die man dadurch haben konnte. Es ist letztendlich ein bisschen wie ein Prisma, was in eine Berliner Vergangenheit, Gegenwart blickt.
Thomas Florschütz, 1957 in Zwickau geboren, zog 1981 nach Ost-Berlin und wurde bekannt für Bilder von schwebenden Fragmenten seines eigenen Körpers.
Für mich war es so, dass ich das erste Mal in Bildern, und das ist ein unglaublich starkes Gefühl, sowas wie eine Identität in dem gefunden habe, eine formale Identität auch. Man kann das natürlich nicht bezeichnen oder so, sondern das ist einfach so.
Nach seiner Ausreise aus der DDR begann er in seinem Westberliner Atelier eine Serie mit Fenstern.
Ich habe über Monate lang immer dieses eine Fenster fotografiert. Und merkte dann, es geht eigentlich auch nicht um die Illusion, dieses Innen oder Außen, sondern es ging eigentlich um den Begriff des Fensters, um diese Schnittstelle zwischen Innen und Außen und um das metaphorische Begreifen dieser ganzen Sache.
Das metaphorische Begreifen gipfelt in Rheinsberg in subtilen Eingriffen in die historischen Gemächer. Im Schreibzimmer des Prinzen hängen 2 Fotos einer Jackfruit. Einmal ist die riesige Tropenfrucht hermetisch, stachlich geschlossen, dann gewaltsam gespalten. Aufgeladen vom Geist des Hauses sensibilisiert sie das Empfinden für Gewalt und Schönheit, Stille und Fremdheit. Noch frappierender ist das Erlebnis im Schlafgemach des Prinzen. Auf die blaugrüne Damasttapete hat Thomas Florschütz das Foto einer Orchidee gehängt. Die fleischige, rosa-weiße Blüte mischt mit ihrer schwülen Pracht die preußische Traumkammer subversiv auf.
Mein Bild fügt dem Raum etwas hinzu, was man natürlicherweise nicht dazu rechnen würde, was also einerseits eine gewisse Verfremdung auslöst, was andersrum aber natürlich auch eine Beziehung herstellen kann zu dem, was es an exotischem oder an ornamentalen Dingen gibt auf dem Sessel, auf den Tapeten, in den Grotesken, die hier in den Paneelen gemalt worden sind.
Die Fotos weichen der Eindeutigkeit aus. Sie fordern Scharfsicht und Weitsicht gleichzeitig und lassen in den ineinander verschachtelten Räumen die Zwischenzeit erkennen. Da nutzt Thomas Florschütz seine Kamera als Augenöffner.
Zwischenzeit, die Fotos von Thomas Florschütz sind bis zum 3. November im Schloss Rheinsberg und dem dortigen Kurt-Tucholsky-Museum zu sehen.
Deutschlandfunk Kultur. Kulturnachrichten.
Heute mit Georg Scharek.
Nach der überraschenden Entlassung der deutschen Kunstexpertin Cecilie Holberg von ihrem Posten in der Galleria dell'Accademia in Florenz haben sich Museumsdirektoren hinter ihre Kollegin gestellt. Die Entscheidung, den Vertrag von Holberg vorzeitig zu beenden und nicht zu verlängern, sei zutiefst bedauerlich, hieß es in der veröffentlichten Erklärung. Sie lobten Holberg für die Erfolge, die sie in 4 Jahren an der Galleria dell'Accademia gehabt habe. Die Galleria ist weltweit für Michelangelos Davidskulptur bekannt und gehört zu den meistbesuchten Museen in Italien. Holberg ist nicht die einzige ausländische Museumsdirektorin, die nach einer Museumsreform Italien verlässt. In Paris wurde heute der 75. Jahrestag der Befreiung der französischen Hauptstadt von der deutschen Besatzung im Zweiten Weltkrieg gefeiert. Zu diesem Anlass eröffnete in Paris auch ein Museum zu dem Thema. Das Musée de la Libération. Tinja Würfel.
Ein wichtiger Moment in der Pariser Stadtgeschichte, den das neue Museum mit Bildern, Videos und eindrucksvollen Details zeigt. Details aus dem Leben des Freiheitskämpfers Jean Moulin und dem General Leclerc. 4 Jahre lang hat Kuratorin Sylvie Seidmann mit einem Team von 25 Historikern und Konservatoren gearbeitet, um die Geschichte der beiden Männer zusammenzubringen. 20 Millionen Euro hat das Projekt gekostet. Unterstützt hat es die Stadt Paris. Zum 75. Jahrestag der Befreiung von Paris wird das Museum eröffnet.
In Mexiko ist erneut ein Journalist ermordet worden. Der Chef einer Website für Lokalnachrichten und Moderator eines örtlichen Radiosenders, Jaramillo, wurde tot in Tejupilco im Zentrum des Landes gefunden. Laut der Organisation Reporter ohne Grenzen hatte er in der Vergangenheit wiederholt Morddrohungen erhalten. Reporter ohne Grenzen stuft Mexiko als eines der gefährlichsten Länder für Journalisten ein. Seit dem Jahr 2000 wurden dort mehr als 100 Journalisten ermordet, allein in diesem Jahr 9. Mehr als 100 Länder haben bei der Artenschutzkonferenz in Genf eine Lockerung des seit mehr als 40 Jahren geltenden Handelsverbots bei Horn von Breitmaulnashörnern abgelehnt. Das kleine Land Eswatini, früher Swasiland, hatte beantragt, Horn aus seinen Lagern und von seinen 66 Nashörnern verkaufen zu dürfen. Die Konferenz hatte schon am Donnerstag ein Ende des Handelsverbots von Elfenbein abgelehnt.
Die Akademie der Künste in Berlin widmet sich momentan einem Thema, das zunächst einmal wenig greifbar scheint. Es geht um ein immaterielles Kulturerbe, nämlich Tanz und die Fragen, die sich daran knüpfen. Wie lassen sich Choreografien für die Nachwelt bewahren? Wie archiviert man das? Es gibt ja Tanzarchive, die an der Ausstellung, die jetzt in Berlin zu sehen sind, auch beteiligt waren. Und es wurde darüber heute auch diskutiert in der Akademie. Unsere Tanzkritikerin Elisabeth Nehring steckt in der Materie natürlich drin. Aber was ist denn eigentlich damit gemeint, mit diesem Begriff Tanz? Erbe.
Vielleicht kann man das am besten so erklären. Tanz und Choreografie, die haben ja keine Materialisierung. Das heißt, sie existieren nicht als Gegenstand, als Bild oder wie ein haptisches Kunstwerk, was da ist und auch immer da bleibt, also im Material. Sie existieren nur im Moment der Aufführung. Und das hat immer dazu geführt, dass wir immer von dieser Flüchtigkeit der Kunstform sprechen. Aber das ist es nicht nur. Natürlich gibt es auch Erinnerungsstücke und es gibt Erinnerungen. Letztere werden in dieser Ausstellung gezeigt. Das sind Fotografien, Aufzeichnungen, Texte, Notationen. Und es gibt Erinnerungen in den Köpfen von Zuschauern und es gibt Erinnerungen, und daher der Titel, was der Körper erinnert, Erinnerungen in den Körpern der Tänzer. All diese Mittel sind sozusagen um diese Frage herum drapiert, wie erinnern wir uns an den Tanz? Wie kann man so ein immaterielles Kulturerbe wie Tanz und Choreografie bewahren? Auch diese Kunstform braucht einfach eine Art von Erinnerung, ohne es dabei erstarren zu lassen.
Und das heißt, in dieser Ausstellung sieht man dann Zeugnisse. Also man sieht dann eben genau, wie sich Tänzer äußern, oder man sieht, stelle ich mir vor, Skizzen, wo vielleicht ein Choreograf mal festgelegt hat, wie eine Choreografie aussehen kann.
Ganz genau. Diese Ausstellung setzt sehr auf Sinnlichkeit. Das ist eine ziemlich einerseits gut strukturierte Ausstellung, andererseits ein bisschen kryptische. Sie zeigt 75 Objekte aus verschiedenen deutschen Tanzarchiven, zum Beispiel Masken, die Tänzer und Tänzerinnen wie Mary Wigman oder Jean White zu verschiedenen Zeiten in ihren Inszenierungen getragen haben. Arbeits- und Skizzenbücher von Leuten wie Oskar Schlemmer oder dem kürzlich verstorbenen Johann Kresnik. Und dann gibt es auf Bildschirmen digitalisierte Objekte. Das sind dann vor allen Dingen Fotos von Ausdruckstänzerinnen oder Broadway-Tänzerinnen oder Postmodern-Choreografien, ganz unterschiedliche. Und dahinter gibt es nochmal größere Leinwände, auf denen Ausschnitte aus insgesamt 100 Tanzwerken gezeigt wird. Und Johannes Odenthal, der Programmbeauftragte der Akademie der Künste, der beschreibt den Ansatz dieser Ausstellung so.
Die große Überlegung dahinter war, eine große Geste zu machen, nochmal zu erinnern, dass das 20. Jahrhundert ein unglaubliches Kraftfeld gewesen ist von tänzerischer Entwicklung, dass sich die Körperbilder verändert haben, dass sich das Körperwissen radikal verändert hat, dass sich neue ästhetische Formen ergeben haben, die einen großen Einfluss auf die bildende Kunst, auf den Film, auf die anderen Künste insgesamt gehabt haben.
Eine Sache möchte ich dazu sagen, was ich schwierig finde an dieser Ausstellung, ist, dass es im Raum bei diesen Objekten zu den Filmen überhaupt keine Informationen gibt. Die muss man sich mühsam im Begleitbuch zusammensuchen oder im Begleitbuch zur Ausstellung. Ästhetik geht hier also vor Information. Und was ich fast noch schwieriger finde, dass jede Kontextualisierung fehlt. Man muss dazu sagen, dass deutsche Ausdruckstänzerinnen und Tänzer in den 30er Jahren nicht unmaßgeblich verstrickt waren in die Ideologie der Nationalsozialisten. Und davon finden sich hier auch Zeugnisse. Fotos zum Beispiel, wie Mary Wigman zur Olympiade auf dem Sportfeld steht und so weiter. Und das wird hier quasi genauso wie alles andere auch als auratisches Objekt gezeigt. Und das finde ich ohne eine Art kritische Einordnung total problematisch, diese Art und Weise der Präsentation.
Kann man sich doch heutzutage als Ausstellungsmacher nicht mehr leisten, oder?
Ich finde auch, dass es dadurch etwas ein bisschen Antiquiertes bekommt, was es ja eigentlich gerade überhaupt nicht sein soll.
Johannes Odenthal hat eben schon den Tanz des 20. Jahrhunderts genannt. Also ist es das, worum es geht, so etwas wie eine Erzählung oder einen Kanon, kann man vielleicht auch sagen, dessen, was im Tanz wichtig ist im 20. Jahrhundert.
Also die Ausstellung will auf keinen Fall einen Kanon wiederum produzieren. Dafür eignen sich die Objekte, manche Objekte auch gar nicht. Da gibt es zum Beispiel auch so Sachen wie ein Röntgenbild des linken Knies der Tänzerin Dore Heuer, mit dem sie seit den 40er Jahren immer wieder Probleme hatte. Das passt natürlich jetzt auch gar nicht in die Kanonbildung. Überhaupt wird Kanonbildung insgesamt in der Tanzwissenschaft sehr kritisch gesehen. Dazu hat der auch beteiligte Kurator On Ken Zeng Folgendes gesagt.
Of course, with archives, there is immediately the question of decolonization. Who owns the archive?
Er sagt, in der aktuellen Arbeit mit Archiven geht es immer auch um Dekolonisation, um Fragen wie, was befindet sich im Archiv und was nicht, wer und was ist im Archiv sichtbar und wer fällt raus. Also einerseits soll kreativ damit umgegangen werden und das Archiv soll als solches hinterfragt werden, ob es uns wirklich darüber Aufschluss geben kann, was in der Tanzgeschichte passiert ist. Und natürlich ist es ganz klar, es ist immer nur eine Auswahl. Und gleichzeitig wurde hier aber ein Reader herausgegeben, der 100 Choreografen und Choreografinnen präsentiert. Und das ist natürlich dann schon wieder in sich auch so ein Widerspruch, weil sobald ich was in der Hand habe, was ich nicht mehr verändern kann, setze ich einen Kanon und ich mache eine Setzung. Und wenn es eine Institution wie die Akademie macht, dann ist das natürlich, hat es schon wieder was von Kanonbildung, auch wenn man sagt, man möchte keinen Kanon machen.
Es soll ja in den kommenden Wochen auch Performances geben. Also wie habe ich mir das vorzustellen? Sind das dann Tanzrekonstruktionen?
Zum Teil, genau. Es gab ja ein großes Förderprogramm, Tanz von Erbe, bei dem auch Rekonstruktionen, zum Beispiel von dem Danse Macabre, von Mary Wigman, einer der bedeutendsten Ausdruckstänzerinnen, versucht wurde, möglichst originalgetreu zu rekonstruieren, wobei natürlich die Lücke zwischen Original und dem, was wir heute sehen, immer deutlich ist. Und heute habe ich auch noch ein anderes interessantes Duett gesehen von der Choreografin Mirjam Sögner, Dancer of the Future. Das ist so insofern so spannend, weil sie sich am fotografischen Material von Isadora Duncan, einer berühmten Ausdruckstänzerin, orientiert hat und aus diesen fließenden Bewegungen, aber die immer weiter fragmentarisiert und daraus so ein Technotanz wird. Das heißt, da tanzen die Körper von heute in Fragmenten die Bewegungen, so wie sie sich vorstellen, wie sie damals gewesen sein könnten, und wandeln das aber in etwas ganz Zeitgenössisches. Also ich glaube, das ist damit gemeint, mit dem Archivmaterial kreativ umzugehen.
Und so wird aus einem sperrigen Thema ein ganz lebendiges Thema. Elisabeth Nehring war in der Akademie der Künste in Berlin, die sich beschäftigt mit dem Tanzerbe, mit 100 Jahren Tanz. Dankeschön.
Gerne.
Am Sonntag wird in Brandenburg und Sachsen gewählt und wir schauen hier bei Fazit, was die Kulturschaffenden in diesen Ländern treiben. Heute ein Blick an den östlichen Rand Brandenburgs und damit auch Deutschlands ins Oderbruch. Bei den Kommunalwahlen war im Landkreis Märkisch-Oderland die AfD stärkste Kraft geworden. Unsere Landeskorrespondentin Vanja Budde sprach unter anderem mit den Machern des Theaters am Rand in Zollbrücke über die Unzufriedenheit und den Frust der Bürger.
In einem Video der Initiative Künstler mit Herz Brandenburg stellt die Eberswalder Sängerin Anja Neumann betroffen fest, dass manche ihrer Freunde die AfD wählen wollen.
Ja, sag mal, kann das sein? Oft sind's Leute, die denken und das manchmal auch so recht. So wie es läuft im Osten, läuft es eher ungerecht.
Das Video warnt vor einem Wahlerfolg der AfD. Es wurde bislang rund 30.000 Mal aufgerufen. Gedreht wurde es auch im Theater am Rand. Der selbstgezimmerte Bau mit Turm und aufklappbaren Wänden steht im Örtchen Zollbrücke, am äußersten Rand Brandenburgs, am Ufer des Grenzflusses zu Polen, in der weiten Landschaft des Oderbruchs. An einem sonnigen Freitagabend stehen die Zuschauer schon lange vor Vorstellungsbeginn Schlange. Der kulturelle Leuchtturm zieht 25.000 Besucher im Jahr an. Gegründet hat das Theater der Akkordeonist und Komponist Tobias Morgenstern. Er sieht die Ursache der tiefen Unzufriedenheit vieler Oderbrüchler in den Wendejahren.
Und das kommt jetzt einfach irgendwann durch. Ja, das ist einfach der misslungene Anschluss der DDR oder die Eingliederung der DDR in die Bundesrepublik.
Damals machte die Treuhand nahezu die gesamte Industrie des Ostens dicht. Über die Folgen für den Einzelnen wurde nicht gesprochen.
Und das ist doch alles nicht aufgeklärt und das ist schon klar. Das haben die Leute irgendwann weggedrückt und irgendwann kommt das raus. Also das sind, glaube ich, die Hauptursachen.
Konkret geht das Theater am Rand nicht auf den drohenden Rechtsruck im Land ein. Das sei Aufgabe von Kabarettisten, meint Morgenstern. Trotzdem sei das Theater am Rand schon mit der Auswahl der Stoffe politisch, sagt Schauspieler Thomas Rühmann.
Wir haben zum Beispiel ein Stück auf dem Spielplan, spielen wir im Moment nicht, aber von Volker Braun, Machwerk oder das Schichtbuch des Flick von Lauchhammer. Da geht es ganz eindeutig um die Situation in der Lausitz und was mit den Leuten passiert ist.
Als nämlich nach der Wende Dutzende DDR-Tagebaue geschlossen wurden und Zehntausende Bergarbeiter teils über Nacht ihre Arbeit verloren.
Also wir haben das Glück, dass wir diese Aspekte, sage ich mal, in gewisser Weise auf die Bühne bringen können. Und vielleicht ist das ja auch für die Leute, sagen wir mal, eine kleine Lebenshilfe.
Wer wissen will, ob das Theater am Rand ein Raumschiff für Berliner auf Landpartie ist oder tatsächlich in die umliegenden Dörfer hineinwirkt, muss nicht lange suchen. Nur ein paar hundert Meter weiter hat Michael Rubin seinen Ziegenhof. Der Hofladen ist Anlaufstelle für die Touristen auf dem Oder-Neiße Fahrradweg. Michael Rubin ist der parteilose Bürgermeister von Zollbrücke. Auch die Einheimischen besuchten das Theater am Rand, erzählt Rubin. Das sei von Anfang an so gewesen.
Man hat andere Leute kennengelernt. Es kamen ja auch Berliner raus. Oder wir haben ja auch Berliner, die hier ihr Wochenendgrundstück haben. Die bringen ja sowieso schon eine andere Denkart rein. Ja, und wenn man das auf einem vernünftigen Niveau hinkriegt und wenn man das über so eine Kulturstätte machen kann, dass man die trifft und über einige Sachen da reden kann, dann kann man da schon im Ort auch was bewirken.
Die AfD verspreche den Menschen im Oderbruch die blühenden Landschaften, auf die man hier schon seit der Wende vergeblich warte, sagt er.
Über Jahre lang hat man versucht, das den Leuten zu erklären und die verstehen es einfach nicht mehr.
Frust und Enttäuschung seien keine Gründe, Rechtspopulisten zu wählen, rügt Reinhard Schmuck. Regionalhistoriker, Kurator des Oderlandmuseums in Bad Freienwalde und SPD-Abgeordneter im Kreistag von Märkisch-Oderland. Das Oderbruch brauche dringend innovative Unternehmen, schnelles Internet und eine viel bessere Verkehrsanbindung. Kunst und Kultur seien reichlich vorhanden, auch mit den vielen hochkarätigen Veranstaltungen im Schloss Neuhardenberg.
Aber es sind eben viele Fremde, die abends dann auch wieder wegfahren, die mit der Landschaft eigentlich gar nichts zu tun haben, gerade im Theater am Rand. Ja. Neuhardenberg ist das gleiche in Grün, das ist wie eine Blüte auf dem Sumpf.
Um nicht wie ein UFO im Oderbruch zu sein, sondern die Menschen in Zeiten des politischen Umbruchs mehr einzubinden, müssten die Kulturstätten vielleicht doch konkreter werden. Nicht indirekte Angebote machen, sondern zum Beispiel ganz praktisch Diskussionsabende organisieren. Wenn man denn der Meinung ist, dass dies die Aufgabe ist von Kultur auf dem Land.
Vanja Budde war für Fazit im Theater am Rand, einem kleinen Theater in Zollbrücke im Oderbruch, das seine Arbeit als politisch begreift. Von der deutschen Provinz an der Oder in die italienische Provinz, die Toskana verbindet man ja eher so mit fantastischem Kulturerbe, Romanik, Gotik, Renaissance in Reinform, nicht aber mit Verbrechen aus dem Zweiten Weltkrieg. In der Gemeinde Fivizzano verübten vor 75 Jahren Wehrmacht und Waffen-SS ein Massaker, bei dem 400 Menschen ermordet wurden. Christoph Schäfer begleitete Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier bei seinem Besuch dort.
Die engen Straßen in der Gemeinde Vivizzano sind mit Menschen gefüllt. Die Bewohner jubeln, sind ergriffen und zutiefst berührt, als ihr Presidente, der italienische Staatspräsident Sergio Mattarella, vor sie tritt. Sein Besuch soll frei von der jüngsten Regierungskrise, Streit und Hetze sein, zumal Mattarella von seinem deutschen Amtskollegen Frank-Walter Steinmeier begleitet wird. Es ist hoher Besuch für die kleine Gemeinde in den Bergen im Norden der Toskana. Genau hier gedenken die beiden Staatspräsidenten der Opfer von brutalen NS-Verbrechen. Sie ereigneten sich vor 75 Jahren. Auch wenn die Gräueltaten vor allem die älteren Bewohner der Gemeinde bis heute prägen, für manche von ihnen ist dieser Gedenktag ein Zeichen einer tiefen Partnerschaft.
In tempi in cui le ferite erano ancora accese e profonde.
In Zeiten, in denen die Wunden noch frisch und tief waren, haben wir es für richtig gehalten, einen Weg zum Frieden einzuschlagen und dass das italienische und das deutsche Volk brüderlich zusammenleben.
Vivere fraternamente fra il popolo italiano e il popolo tedesco.
Findet dieser 70-jährige Mann und appelliert für ein geeintes Europa. Eine ältere Dame hingegen gibt zu erkennen, wie tief für sie der Schmerz durch die Gräueltaten sitzt. Es ist ein trauriger Tag. Die Deutschen haben meinen Vater getötet. Ich bin nur hier, um Mattarella zu sehen. Und beginnt kurz darauf zu weinen. 1944 sind deutsche Soldaten der 16. SS Panzergrenadierdivision, auch Reichsführer SS genannt, mehrmals in den Dörfern von Vivizzano einmarschiert und haben Massaker an dessen Bewohner verübt, zwischen Mai und September an rund 400 Menschen. Manche der Überlebenden haben als Kinder ihre gesamte Familie verloren und wuchsen als Einzelkinder auf. Zum Gedenken der Opfer legen Mattarella und Steinmeier in einem Staatsakt einen Kranz nieder und sprechen mit Überlebenden. Diese bittet der deutsche Bundespräsident in einer Rede um Vergebung, eingeübt in Italienisch.
Sono oggi davanti a voi come presidente federale tedesco.
Er stünde als deutscher Bundespräsident vor den Anwesenden und empfände ausschließlich Scham für die Verbrechen, die Deutsche in Vivizzano angerichtet haben. Während seiner Rede zeigen sich einige der rund 200 Anwesenden auf einer Piazza begeistert. Steinmeier will zugleich die deutsche Öffentlichkeit auf die NS-Verbrechen in Viviano aufmerksam machen. Das Bündnis zwischen Deutschland und Italien endete im Zweiten Weltkrieg 1943, nachdem Italien einen Waffenstillstand mit den Alliierten geschlossen hatte. Deutsche Soldaten sind daraufhin in das Land einmarschiert. Gegen ihre Besatzer haben sich Partisanen immer wieder gewehrt, bei Gefechten, in denen es auch zu Toten kam. Angehörige der Wehrmacht und der Waffen-SS haben mit Massakern reagiert, wie in Viviano, als Akt der Vergeltung. Dass jene Barbarei ganze Jahrhunderte einer Zivilisation in einem Moment vernichten könne, lehrt Mattarella zufolge die Geschichte.
La storia ci insegna.
Dieses Nie wieder ist nicht nur das Vermächtnis unserer jüngsten Geschichte, sondern ein Auftrag, der jeden Tag unser Dasein als Bürger begleitet.
Das sagt Italiens Staatspräsident Sergio Mattarella. Heute in Erinnerung an das Massaker im toskanischen Vivicella vor 75 Jahren. Fazit die Kultur vom Tage. Und wir blicken an dieser Stelle in die Feuilletons von morgen zusammen mit Arno Orzesek.
Eine Anregung vorab. Lassen Sie vor Ihrem inneren Ohr bitte den vierten Satz der 9. Symphonie Ludwig van Beethovens, Stichwort Freude schöner Götterfunken, auf die denkbar schönste Art und Weise erklingen. Vielleicht geraten Sie in Ekstase und verstehen umso besser die Begeisterung, mit der die Feuilletonisten das Antrittskonzert von Kirill Petrenko feiern, dem Nachfolger Simon Rattles als Chefdirigent der Berliner Philharmoniker. Petrenko hat am Wochenende eben jene 9. dirigiert, und zwar so, dass Jan Brachmann nun in der Frankfurter Allgemeinen Zeitung festhält: 48 Minuten sind vergangen und der Cherub steht vor Gott. So schnell kann man mit Beethovens 9. Symphonie zum Höhepunkt kommen. Es ist tatsächlich einer. Dieser Mediant-Durchbruch, diese Rückung in eine terzverwandte Dur-Tonart, dieses einfache, aber wirkungsvolle Zerreißen harmonischer Wände, um in die Unendlichkeit schauen zu können, wird zum Ereignis, auch bei dem wahnsinnigen Tempo, das Kirill Petrenko anschlägt. Die harmonische Pointe ist Überbietung einer Erwartung, Übertrumpfung eines angepeilten Ziels durch jähen Richtungswechsel. Petrenko hat Raserei und Kalkül versöhnt und uns wieder dafür sensibilisiert, wie umwerfend Beethoven seine eigene Konsequenzlogik auszuhebeln vermag, wenn er fromm wird und uns mit dem Unverfügbaren konfrontiert. Wow. Die Unendlichkeit schauen, mit dem Unverfügbaren konfrontiert werden. Wozu noch Religion, könnte man fragen, wenn es in Berlin jetzt solche Musik gibt. In der Süddeutschen Zeitung bejubelt Wolfgang Schreiber, wie Petrenko Beethovens Symphonie gleichsam in den Griff nahm, mit entschiedener Hand, durchaus mit Hilfe seiner kritischen Erkenntnis, dass diese Symphonie all das erhalte, was uns Menschen auszeichnet, im Positiven wie im Negativen. Also ließ er das Stück ohne jedes Interesse am Repräsentativen, klischeehaft Staatstragenden oder auch bloß pathetisch Erhabenen und Schönen musizieren. Beethovens letzte Symphonie erschien vielmehr in der Nähe drakonischer Sachlichkeit, ja schneidender Dringlichkeit, mit extremen Tempi und geradezu explosiv geballten Klangmischungen. Petrenko kann Musik poetisch fließen und schweben lassen. Tja, wie drakonische Sachlichkeit, Explosivität, Poesie und Schwebezustand zusammenpassen, das muss man wohl selbst erleben. Aber werden wir wieder nüchtern. Politiker raus, Intellektuelle rein, titelt die Tageszeitung Die Welt. Darunter steht ein Auszug aus dem Buch Schluss mit der Geduld, eine Anleitung für kompromisslose Demokraten von Philipp Ruch. Das ist jener Aktionskünstler, der das Zentrum für politische Schönheit gegründet hat und im aktuellen Spiegel die Talkshow Maischberger in die Nähe von Josef Goebbels Hetzblatt Der Angriff rückt. Verglichen damit klingt seine Forderung in der Welt, Intellektuellen mehr öffentliches Gehör, sprich größere Talkshow-Präsenz zu verschaffen, überaus brav, nämlich so. Das Land der Dichter und Denker macht es seiner Bevölkerung zwar nicht leicht, die intellektuellen Sprengkräfte zu finden, aber jede Absage an die Intellektuellen ist auch eine Absage an den Anspruch, mit der Komplexität der Welt fertig zu werden. Die Klage, die Welt werde immer komplexer, passt seltsam gut zur diskursiven Abwesenheit derjenigen, die in der Lage sind, komplexe Probleme zu erörtern und allgemein verständlich zu formulieren. Handzahm in der Welt, der Radikalinski Philipp Ruch. Witziger, die Tageszeitung. Sie versteigert zugunsten des Flüchtlingsrats Brandenburg eine von AfD-Rechtsaußen Björn Höcke handsignierte Flasche Sekt und gibt diverse Tipps zur Verwendung selbiger Flasche. Verschickt eine Flaschenpost. Für den Fall, dass Höcke die Macht ergreift, empfiehlt es sich, alles, was einem lieb und heilig ist, für kommende Zivilisationen aufzubewahren. Also vielleicht ein Gedicht von Brecht, das Grundgesetz oder ein Songtext von Miley Cyrus in die Flasche und ab damit. Falls Sie uns fragen, ob das Höcke-Szenario eintreten könnte, antworten wir mit einer Taz-Überschrift: Genaue Prognose leider unmöglich.
Die Kulturpresseschau von Arno Orzesek. Und es war Fazit die Kultur vom Tage mit Marietta Schwarz. Gute Nacht.